Wir wollen auf den Abstiegskampf blicken in der ersten Bundesliga der Männer. Vier Teams hängen da noch mit drin. Der erste FC Köln, der erste FC Union Berlin, der VfL Bochum und natürlich der erste FSV Mainz 05. Und zu allen diesen Teams habe ich Gäste hier versammelt. Die stelle ich euch ganz in Ruhe vor und dann sprechen wir darüber. Wer runtergeht, hier erfahrt ihr es als erstes. Jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Mein größter Wunsch war eben halt einmal für den FC Remscheid Trainer zu sein dürfen. So, das ist jetzt eingetroffen. Nichtsdestotrotz freue ich mich darauf.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wer muss in Zukunft gegen den FC Remscheid spielen mit Thorsten Legert als Trainer und wer darf weiter gegen die TSG aus Hoffenheim auflaufen? Das klären wir jetzt hier im Rasenfunk. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Abstiegs-Sonderfolge, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost, mein Name ist aber völlig irrelevant. Ich freue mich sehr über meine vier Gäste, die ich hier habe. Zum einen Dennis K. Lennepe vom Trotzdem hier Podcast. Hallo Dennis, schön, dass du da bist und ja quasi nur noch am Podcasten bist. Gestern Sendung mit Tobi, also Tobi Escher natürlich, jetzt heute hier. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Und weißt du, von welcher Stadt Lennep ein Stadtteil ist?
Köln?
Von Remscheid. Also unabgesprochen hast du das perfekte Intro gewählt.
Ja, Wahnsinn. Auch wie dumm ich bin, dass ich einfach Köln tippe. Das hätte man ja, das wäre ja fast zu einfach. Aber ja, danke, dass du mich nicht hast auflaufen lassen. Das kennzeichnet einen sehr guten Gast. Schön, dass du hier bist. Schön, dass auch Stefan Strunk hier ist. Er ist eine Legende aus dem Rasenfunk-Discord. Ich freue mich total, ihn auf dem Weg jetzt auch mal, zwar immer noch digital, aber in andere Form kennenzulernen. Also Stefan, schön, dass du hier bist, um Mainz 05 zu vertreten.
Danke für die Einladung. Hallo in die Runde. Ich bin ein bisschen nervös, aber besser gelaunt als vor zwei Tagen um diese Uhrzeit.
Aber wirklich, das wollte ich gerade sagen. Also da hätte es dich weitaus schlimmer erwischen können. Da kann ja unter anderem Union mit Till Oppermann vom RBB ein Lied von singen. Till, schön, dass du mal wieder Zeit hast für den Rasenfunk.
Ja, danke für die Einladung.
Da ist der Adrenalinpegel etwas gestiegen. Der war beim VfL Bochum schnell in niedrigen Gefilden. Ich würde sagen, ab der 15. Minute mit der roten Karte. Philipp Rentsch ist wieder hier. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo, Grüße in die Runde, Grüße aus Bochum.
Ja, wir wollen heute sprechen über den Abstiegskampf. Die vier Teams, die ihr begleitet, sind noch drin beteiligt. Und Philipp, wenn du jetzt als Letzter dich schon vorstellen durftest, dann darfst du mal beginnen mit der Antwort auf die Frage, was hat sich denn verändert mit diesem Wochenende für den VfL Bochum?
Ja, nüchtern betrachtet, glaube ich, gar nicht so viel. Es wurde schon am Samstag ja hier in Bochum viel über die Ergebnisse der Konkurrenz diskutiert. Es ist ja mittlerweile so, dass der 33. Spieltag nicht mehr parallel stattfindet, sondern dass jetzt die Konkurrenz vorgelegt hat. Und über das Ergebnis hier von dem Club aus der Nachbarstadt, aus Dortmund, war man hier in Bochum natürlich nicht ganz so erfreut. Da war ja relativ schnell klar, dass der BVB keine Punkte holen würde in Mainz. Aber das Ergebnis des ersten FC Köln, das späte Ergebnis des ersten FC Köln und die drei Punkte haben natürlich sehr geholfen, weil Union Berlin nicht weiter herangerückt ist. Drei Punkte Abstand auf Union bedeuten, der VfL braucht nur noch einen Punkt. Also insofern hat sich die Lage sogar leicht verbessert, wobei natürlich hier alle gerne gestern Abend einen Haken hinter die Saison gemacht hätten. Aber es war klar, dass das gegen Bayer Leverkusen sehr, sehr schwer werden würde. Im vergangenen Jahr hat es ja geklappt mit einem 3-0-Sieg. Der VfL ist nach wie vor die letzte Mannschaft, die Bayer Leverkusen in einem Pflichtspiel besiegt hat. Aber ja, so müssen jetzt alle hier in Bochum weiter noch eine Woche mindestens zittern.
Und ich kann an dieser Stelle gleich einen Fehler ausräumen, den ich heute Vormittag gemacht habe. Wie praktisch das ist, so viele Sendungen zu machen. Da kann man sich schnell korrigieren. Natürlich hat die Tordifferenz dann doch keine Rolle mehr gespielt beim VfL Bochum gegen Leverkusen. Deswegen war es völlig egal, wie sehr man nach vorne stürmt oder nicht. Da habe ich mich einfach um genau ein Tor verrechnet und keiner meiner Gäste war unhöflich genug, mich zu korrigieren. Also sorry dafür. Danke an alle YouTube-Kommentierenden und auch im Forum hat es schon wüste Reaktionen ausgelöst, bei denen ich annehmen würde, Philipp, wenn ich mir so die Reaktion jetzt der Bochum-Fans auf diesen Fehler, der ja eindeutig einer war, angucke, dann erlebe ich da sehr viel Unruhe, auch ein bisschen Unmut, weil ich da Kritik geübt habe. Deswegen wäre meine These, so ruhig und nüchtern, wie du das jetzt gerade gesagt hast, mit der Bottomline, naja, eigentlich hat sich ja nichts verändert, ist es jetzt nicht bei allen angekommen, der Verlauf dieses Wochenends. Kann das sein?
Ja, eindeutig, weil viele gehofft haben, dass der BVB in Mainz dreifach punktet und das Thema damit durch ist. Aber ich bin ja der Meinung, dass man sich da nicht auf die Konkurrenz verlassen kann und verlassen darf. Leverkusen hat es natürlich gestern vorgemacht, dass man auch drei Tage nach einem Spiel im europäischen Wettbewerb sich anständig in der Bundesliga präsentieren kann. Das hat Dortmund weniger geschafft, aber ich finde es ja nicht angemessen, jetzt die Konkurrenz teilweise schon zu beschimpfen und zu kritisieren, sondern es liegt ja eben am VfL, der und darüber haben wir ja auch schon im Rasenfunk gesprochen, ich erinnere mich an unsere Aufnahme im April, sehr viele Punkte hergeschenkt hat, gerade in den Schlussminuten. Also es hätte ein entspannter Endspurt werden können mit entsprechenden Ergebnissen schon im März, im April. Das ist jetzt nicht der Fall und natürlich sind alle in Bochum nervös, weil ich glaube, diesen letzten Punkt zu holen ist vielleicht sogar am schwierigsten in der Endphase und in Bremen sah der VfL auch nicht immer allzu gut aus. Insofern, alle sind sehr angespannt, weil nach den beiden Siegen gegen Hoffenheim und Berlin dachte man schon, ja gut, Relegation, den Termin können wir fast aus dem Kalender streichen und jetzt wird's doch nochmal spannend.
Ja, spannend war es definitiv, unter anderem eben ja, Stefan, durch das Spiel von Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Und auch hier gab es schon in der kurzen Zeit, seit der die Folge heute erschienen ist, bis jetzt, wir nehmen auf am Montagabend um kurz nach 6, gab es schon einige Reaktionen. Denn wir haben in der Folge natürlich darüber gesprochen, dass der BVB jetzt nicht das Beste seiner möglichen Spiele gemacht hat in Mainz. Und da kam die ehrlicherweise etwas erwartbare Reaktion: Ihr redet ja gar nicht darüber, wie gut Mainz 05 war. Also das du jetzt darüber reden, wie gut Mainz 05 war.
Ja, ich muss was Peinliches zuerst mal zum Anfang sagen. Ich habe weder Sky noch The Zone. Ich habe das Spiel also nicht verfolgt und ich habe mir aus Selbstschutz das Spiel auch im Ticker nicht angeguckt. Das heißt, ich habe mir um 20.25 Uhr das Handy genommen und das habe gemerkt, der Puls steigt ein wenig. Ah, okay, das habe ich nicht erwartet. Dann war ich auf einmal sehr viel glücklicher und entspannter. Ich habe das wirklich nicht erwartet. Ich habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich dachte mir, nach letztem Jahr am 34. Spieltag kann Dortmund nicht nochmal so eine Nichtleistung bringen. Und habe wirklich auch den direkten Abstieg noch als Möglichkeit gesehen, zumindest aber die Relegation. Mhm.
Okay, das ist jetzt schon mal, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wie hat denn dieses Spiel sich angefühlt vor dieser Partie? Weil man wusste ja, dass Dortmund rotieren wird und gleichzeitig gab es aber diese, ich weiß nicht, ob Kampfansagen zu viel ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Dortmund quasi verbal zumindest Druck ausüben wollte. Schlotterbeck, der gesagt hat, ich spiele hier für meinen Bruder, der mit Bochum ja noch um den Klassenerhalt kämpft, und Edin Terzic, der gesagt hat, naja, wir haben nicht vergessen, was letztes Jahr passiert ist, wie könnten sie auch das vergessen? Hattest du auch das Gefühl, dass es da eine offene Rechnung gibt, die beglichen werden sollte eigentlich vom BVB?
Also das Gefühl hatte ich wirklich und ich persönlich wurde durch diese Aussagen auch nervöser, weil ich dachte, da wird ein rotierender BVB kommen, aber auch ein BVB, der sich nicht die Blöße geben will und das Spiel verliert. Wenn es irgendwie eine 1-0-Niederlage wird und der BVB spielt gut, dann redet, glaube ich, niemand so wirklich darüber. Aber dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, hätte ich wirklich überhaupt nicht erwartet. Und offenbar hat das auch die Mainzer Spieler und die Verantwortlichen auch sehr kalt gelassen. Die waren von der ersten Sekunde an konzentriert, zweimal Aluminium getroffen, das haben sich offenbar bei PSG abgeschaut. Und nach 25 Minuten war das Spiel vorbei, irgendwie.
Und das eigentlich Erstaunliche ist ja, wenn man jetzt mal bei der Perspektive von Mainz 05 bleibt, dass damit jetzt am vorletzten Spieltag das geklappt hat, was man eigentlich die ganze Zeit schon so im Gefühl hatte. Denn Mainz ist ja jetzt seit 8 Spielen ungeschlagen, hat irre viele Punkte gesammelt, 16 von 32 Punkte jetzt in diesem Lauf, in dem man ungeschlagen geblieben ist. Also gefühlt, sage ich mal, war Mainz 05 jetzt schon öfter über den Strich gesprungen. Tatsächlich ist es aber jetzt erst passiert. Hat das nochmal was verändert?
Also gefühlt, ich habe das Gefühl, in der Medienberichterstattung haben viele nur noch über Köln und Union gesprochen, die beide in der schlechten Phase sind, und Mainz, ja, die sind so lange ungeschlagen, die spielen so guten Fußball. So ging es mir gar nicht. Das 1-1 gegen Köln war ein richtiger Nackenschlag. Eigentlich hättest du bei diesem Spiel schon die Relegation fast sicher haben können, dann wäre Köln auch jetzt nicht in der Situation gewesen. Und es war auch vollkommen unnötig. Also dieser Elfmeter, den Zentner dann verursacht, das ist irgendeine Halbfeldflanke, wenn der doch trotzdem irgendwie noch ein Kopfball reinkommt, der muss ja nicht ins Tor gehen, der kann daneben gehen. Köln hat sehr viel probiert, aber gefährlich waren sie eigentlich das ganze Spiel nicht, hatte ich das Gefühl. Und wir waren gleichzeitig zu nervös, irgendwie auch mal einen Konter zu setzen und auf das zweite Tor zu gehen. Und das hat zwei Wochen jetzt nochmal meine Nerven stark strapaziert. Und in Heidenheim war es ja ähnlich. Wir gehen in Führung, wir spielen ein gutes Spiel. Wieder eine Halbfeldflanke. Ball geht rein und wir wackeln nochmal richtig. Zweimal Aluminium, hatten zwar auch nochmal die Möglichkeit, selbst das 2-1 zu schießen, aber zweimal haben wir den Matchball irgendwie ausgelassen. Und ich dachte mir, das liegt am Druck. Der ist jetzt, auch weil die Ergebnisse schon bekannt waren, jetzt am Samstag um 15.30 Uhr, dass das nochmal zusätzlich zu einer Belastung führen kann. Wenn man sich aber die Interviews nach dem Spiel anschaut mit den Spielern, das hat die offenbar eher noch mehr gepusht, das Ergebnis von Köln, dass die meinten, jetzt können wir Union noch mal richtig unter Druck setzen und 15. werden. Also die Angst vor der Relegation oder vor Platz 17, bei den Spielern war die offenbar gar nicht.
Mhm. Und das ist ja durchaus ein bisschen sinnbildlich für das, was Bo Henriksen bei Mainz 05 verändert hat. Ich meine, das haben wir ja auch vor gar nicht so langer Zeit mal ausführlich in einem Schwerpunkt hier aufgearbeitet, zusammen mit Oliver Heil. Und wenn ich diese positive Herangehensweise höre und auch diese Überzeugung von der eigenen Stärke und mir gleichzeitig angucke, zu wem bildet das gerade hier den größten Kontrast, dann lande ich, lieber Till, bei Union, wo nicht nur die Zweifel groß sind, sondern ja auch schon gewisse Rettungsmaßnahmen inklusive Rauswurf des Trainers vor dem 33. Spieltag angeworfen wurden. Und das hat jetzt nicht funktioniert. Also was hat das Wochenende für alle Union-Fans verändert?
Also verändert in erster Linie würde ich sagen, dass jetzt so langsam alle im Verein und im Umfeld verstanden haben, dass es nicht das Problem ist, wer die Mannschaft trainiert in dieser Saison, sondern das Problem vielleicht eher in der Mannschaft liegt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich klar geworden, nachdem man die Führung gegen so eine schlechte Kölner Mannschaft, muss man sagen, die Mause tot war, so aus der Hand gegeben hat in dem Spiel und es nicht geschafft hat. Trimmel hat auch gesagt, sie zu killen, als man in der zweiten Hälfte als Köln mit einem Mann nach vorne geworfen hat und Union Räume hatte, noch und nöcher, und es nicht geschafft hat, die ordentlich auszuspielen. Da hat man, glaube ich, gesehen, was die Probleme der Mannschaft sind. Die kann sich nicht ordentlich konzentrieren, die bleibt nicht bei der Sache, nicht jeder arbeitet für den Nächsten und holt immer wieder Gegner mit dummen Fehlern im Spiel zurück, zum Beispiel Rani Khedira mit dem Foul an Hübers, wo Union danach noch diskutieren wollte, ob das nicht eher ein Stürmerfoul war. Kann man vielleicht, aber wenn Khedira nicht anfängt, schon 3-4 Sekunden bevor Hüseyin Basic ihn überhaupt schubsen kann, schon an Hübers sich festzuklammern, bevor der Ball reinkommt, dann darf man sich, glaube ich, nicht über einen Elfmeter beschweren. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass viele einfach noch resignierter sind als vorher und sagen, wenn nicht mal mehr Dusse hilft, nicht mal mehr der Trainerwechsel hilft, den die Mannschaft ja offensichtlich auch wollte, wenn man sieht, wie viel wieder am Kicker vorher stand, bevor tatsächlich dann gehandelt wurde. Ja, hat, glaube ich, für viel Resignation gesorgt bei im Umfeld, bei den Spielern selber vielleicht auch und vor allem auch bei den Fans.
Und findest du es nachvollziehbar, dass man jetzt diesen Trainerwechsel doch noch vollzogen hat? Ich meine, es war das 3-4 gegen Bochum, das letztlich dafür gesorgt hat?
Also ich persönlich bin natürlich jetzt nicht dabei, wie wenn der Trainer mit den Spielern redet, wie das abläuft im Training, was auch die Spieler dem Vereinspräsidenten Zingler und Oliver Runert, die Entscheidung am Ende zu treffen hatten, entgegengebracht haben. Aus meiner Sicht von außen als Beobachter und als Zuschauer der ganzen Spiele würde ich allerdings sagen, das war keine richtige Entscheidung, den Trainer in dem Moment zu entlassen, weil einerseits die Mannschaft ja trotzdem, muss man sagen, so ein bisschen stabilisiert hatte, auch wenn die letzten Wochen jetzt echt schlecht gewesen sind und gerade auch diese erste Hälfte gegen Bochum absolut indiskutabel war. Aber für mich die Probleme schon in der ganzen Saison eher im Team liegen und eher bei den Spielern liegen als auf der Trainerposition. Und von daher weiß ich nicht, ob gerade auch der Wechsel zu Grote Eta, die beide jetzt nicht die charismatischsten Vertreter ihrer Zunft sind, zu dem Zeitpunkt richtig ist.
Ich habe mich dann versucht zu erinnern, wie diese Phase war, in denen Grote und Eta schon mal verantwortlich waren bei Union. so richtig ragte da eigentlich nichts heraus, außer eben, dass dann Ether auch direkt am Spielfeldrand mal stand zwischendurch. Vergesse ich da irgendetwas Positives?
Eigentlich nicht unbedingt. Die hatten ja auch nur ein Spiel, 1:1 gegen Augsburg, was insofern ein großes Spiel für Union der Saison war, weil halt diese Niederlagenserie damit beendet wurde in der Liga. Also in Stimmt. der Champions League hat man ja vorher schon gegen Neapel einen Punkt geholt, aber in der Liga war man dann seit 10 Spielen in Folge, hat man verloren und das hat natürlich war ein bisschen Brustlöser fürs Umfeld, für die Fans, für alle. Und kurz danach wurde ja auch schon Lennart Bjelica dann vorgestellt als Trainer, der dann auch den ersten Sieg eingefahren hat, nach 11 Spielen, glaube ich, dann. Mhm. Genau, und genau, da kann man sich auch fragen, was so neu ist an Ether, weil sie war ja auch Teil des Trainerstabs von Bjelica. Sie hat ihn ja auch vertreten, zumindest gegenüber den Medien, als er gesperrt war wegen der Tätigkeit gegen Sané oder Tätigkeit war es, glaube ich, gar nicht am Ende, aber der Unsportlichkeit gegen Sané. Und sie hat ja die ganze Zeit auch bei der Aufstellung mitgeredet, also das hat Bjelica auch sehr transparent gemacht, dass die Taktik zwischen ihm und den drei Co-Trainern immer abgesprochen wird. Das heißt, sie weiß gar nicht von so weit außen. Und ich glaube auch, das spielt auch in der Kommunikation eine Rolle, weil der Verein spricht jetzt ja nicht von einem Trainerteam, sondern auch immer von Grote als Cheftrainer gerade. Mhm. Genau, was auch an Lizenzen liegen kann, aber vielleicht auch daran, dass der eigentlich das Einzige ist, was die Mannschaft zumindest nicht schon ein paar Monate irgendwie hatte, sondern nur ein Spiel im November.
Und jetzt hätte man, Dennis, einen Trainereffekt sehen können. Es lag ja alles da für Union. 2:0 Führung, beide Tore aus Ecken heraus entstanden. Das eine direkt, das andere dann mit dem Strafstoß. Haben wir ja alles auch in der Folge heute Vormittag schon mal besprochen. Und dann dreht der FC dieses Spiel. Und das, ohne das irgendwie anzukündigen. Also im Nachhinein kannst du natürlich sagen, Mensch, das 1:2 durch Kainz, das war der Fuß in der Tür, war es ja auch letztlich. Aber ich, selbst mir sehr gut bekannte Köln-Fans hatten absolut 0,0, wirklich 0,0 Hoffnung, dass irgendwie ein Tor fallen könnte. Und dann fällt nicht nur ein Tor, es fallen sogar zwei Tore. Und am Ende Tigges und Damien Downs, das war natürlich das, was wir alle auf unserem Bingo-Zettel hatten vor diesem Spieltag, erzielen dann die Tore 2 und 3 für Köln. Was war da los an diesem Wochenende und was hat es letztlich verändert?
Ja, es war natürlich ganz klar den Umstellungen und dem Matchplan von Schulle geschuldet, ist ja gar keine Frage. Nee, also nicht mal Tobi Escher konnte uns erklären, warum dieser Sieg zustande gekommen ist. Für manche Dinge im Fußball gibt es einfach manchmal keine Erklärung. Das ist dann so eine Kombination aus Momentum, Stadion und halt auch ein bisschen Glück und vielleicht auch so ein bisschen, dass bei Union dann die Köpfe angefangen haben zu rasseln, ne, zu rappeln. Dass sie dann vielleicht auch irgendwann, die sind ja ein bisschen gezeichnet, was späte Tore anging, gerade so am Anfang der Saison, zum Beispiel auch in dem Spiel gegen Madrid auf jeden Fall. Vielleicht hat man dann, ne, denkt nicht an rosa Elefanten gespielt und hat dann gedacht, jetzt bloß dich noch irgendwie das 3:2 kriegen. Und das führt dann vielleicht dazu, dass man im entscheidenden Zweikampf dann vielleicht den einen Schritt zu spät kommt und Lindenmeiner flanken lässt. Jetzt muss man aber auch sagen, halt, wenn Lindenmeiner 100 Flanken schlägt, kommen davon halt 99 eher nicht an. Das hat in der Sekunde genau die eine genau dahin kommt, wo sie hinkommen sollte. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber deine Frage, was sich verändert hat, ja, tabellarisch erstmal eigentlich ja gar nichts, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir waren vorher 17. und deutlich im Hintertreffen, sind immer noch 17. und immer noch in der, was ist das Gegenteil von Pole Position, in der Last Position irgendwie. Der einzige Unterschied ist halt, das Spiel gegen Heidenheim hat jetzt noch Relevanz. Hätten wir dieses 3:2 nicht gemacht, hätten wir am letzten Spieltag ein schöner Heidenheim fahren können, ein bisschen Wein trinken und wir nach Hause fahren können. Es wäre sportlich um nichts mehr gegangen, es wäre nur noch eine Farewell-Tour gewesen. Jetzt plötzlich hat man zumindest noch einen Teil dieses Spieltages 34 in der Hand und kann noch ein paar Weichen stellen, in der Hoffnung, dass Freiburg vielleicht in Union nochmal den Christian Streich ein Abstiegsgeschenk, ein Abschiedsgeschenk machen will und Union ein Abstiegsgeschenk. Ja, und das ist der große Unterschied. Plus, ich glaube, es hat viel getan für die Stimmung rund um den Verein. Also wer in Müngersdorf war oder wer vielleicht so Stadionton anhatte bei dem Spiel, der hat schon gemerkt, da ist was freigesetzt worden. An Energie und an Synergie zwischen Fan und zwischen Mannschaft. Also das Stadion muss gebebt haben. Ich war leider nicht vor Ort, ich habe es nur im Fernseher gesehen. Man hatte schon Angst, das Dach würde abfliegen, so laut war das. Und es war jetzt in Anführungsstrichen ja ein Tor, das ja tabellarisch wirklich nichts geändert hat. Und trotzdem war es halt so krass laut. Das, glaube ich, gibt nochmal positive Energien für den ja für den Endspurt und genau die Energien wurden natürlich auch gleichzeitig dem Konkurrenten Union ja so ein bisschen rausgesaugt dadurch.
Aber das ist eben die interessante Konstellation. So wichtig dieser Sieg war, hat es eigentlich an der schlechten Ausgangslage gar nicht so viel verändert. Ein Gedanke, den ich noch hatte und den ich jetzt gerne mal dir zum Fraß vorwerfen würde, war, ob vielleicht am allerwichtigsten dieser Sieg vor allem für Timo Schulz war, weil dieses Spiel vielleicht das Argument sein könnte, dass man sagt, Mensch, auch in einer möglichen Zweitligasaison hält man an ihm als Trainer fest. Glaubst du, in diese Richtung kann man auch argumentieren?
Schwierig. Also ich glaube ohnehin, dass man beim FC bestrebt ist, an Timo Schulz festzuhalten. Also gerade Christian Keller ist ja jemand, der auf viel Kontinuität setzt.
Ja, aber ist Keller noch da? Das ist ja das nächste Thema.
Ja, gut. Er hat ja von Präsident Werner Wolf eine Jobgarantie bekommen, unabhängig von der Liga.
Hat er wirklich? Das heißt,
ja,
jetzt gerade?
Nee, nach dem letzten Spiel. Ganz, ganz schlimme Phase, wo jetzt plötzlich Werner Wolf sich berufen fühlt, Interviews zu geben.
Ich dachte, er hätte nur gesagt, der direkte Wiederausstieg ist ein Muss, aber dass er auch gesagt hat, Keller, alles tippitoppi, das hatte ich nicht mitgekriegt.
Naja, er hat schon, also er hat durchblicken lassen, dass man gerne mit Keller weitermachen möchte, dass man doch zufrieden genug sei, was man natürlich auch kritisch hinterfragen kann. Jetzt die Frage für Schulle ist ja, also Fakt ist ja, dieses Spiel war kein Bewerbungsschreiben, wenn man das Spiel über 96 Minuten sich angeguckt hat. Die letzten 5 Minuten, da sind halt Tore gefallen, ja. Aber die Tore entsprangen jetzt ja auch nicht irgendeinem Sturmlauf des FCs. Man war ja nicht drückend überlegen. Man kann ihm mal zugutehalten, er hat immerhin den Mut gehabt, Damian Downs einzuwechseln. Das hätte Steffen Baumgart zum Beispiel nicht getan. Genauso wie dann Max Finkräfe keine Sekunde gespielt hätte unter Baumgart. Das hat er ja schon besser gemacht. Und er wird ja jetzt in der zweiten Liga, wo immer noch keine Spieler holen können, darauf setzen müssen, dass der Trainer mit jungen Leuten arbeiten kann. Frage ist natürlich, ob man jetzt eher das Ergebnis in den Vordergrund stellen möchte oder halt vielleicht doch eher die spielerische Entwicklung. Und da muss man sagen, das ist ja doch alles eher dürftig. Auch dieser andere Last-Minute-Sieg gegen Bochum war halt auch 90 Minuten Fußball zum eher Abschalten. Und dann kam eben auch dieses Momentum, was man aber jetzt nicht zwingend auf Trainer-Einfluss zurückführen sollte, finde ich.
Ja, das war ein ziemlich ähnliches Spiel. Aber andererseits könnte man ja sagen, also wenn Timo Schulz es schafft, dass der FC mit keinem Sturm 3 Tore macht, was wird er erst tun, wenn es einen Sturm wieder gibt, vielleicht nach der übernächsten Transferperiode?
Im Winter 2025, ne, genau. Ja, vielleicht. Er hat ja an St. Pauli auch durchaus offensiven Fußball spielen lassen. Das kann man ihm ja schon zugutehalten. Aber ja, er hat ja jetzt auch nicht in der Rückrunde irgendwie für ein Sturmfeuerwerk gestanden. Wenn man bedenkt, wie viele Elfmeter da auch dabei waren, wenn man die mal rausrechnet, dann sind da schon mal alleine 5 Tore weniger oder was in der Rückrunde. Weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt so Bewerbungsschreiben für einen Trainer ist. Ich glaube aber trotzdem, dass der FC mit ihm weitermachen wird. Also alleine, weil bei Christian Keller immer auch so ein bisschen das rote Sparbuch da im Vordergrund steht und dort erstmal einen Trainer finden muss, der sich das antut, ohne neue Spieler zu holen, der für relativ schlankes Geld bei uns spielt oder trainiert. Und der dann auch noch nicht darauf besteht, einen großen Trainerstab mitzubringen, weil das war auch noch eine Bedingung bei der Ausschreibung zur letzten Trainersuche. Weil wir haben feste Co-Trainer, die da bleiben sollen, mit André Pawlak und auch damals noch mit dem Torwarttrainer. Das heißt, du kannst dir eigentlich keinen holen, der sagt, er bringt 5 neue Leute mit. Das passt dann gar nicht mehr in das Gesamtgefüge rein. Und das alles könnten Argumente sein, die Keller dazu bewegen, Schulle noch zumindest die erste Halbserie in der zweiten Liga zu geben, wenn wir absteigen sollten.
Also das heißt, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist unterirdisch und 10 ist absolute Euphorie. Wo ist die Stimmung bei Team und Umfeld beim FC?
Die Stimmung ist bei einer soliden 11, wie immer in Köln. Ne?
Also, ja, ist es wirklich so? Also direkt nach Abpfiff, ja klar. Aber das hätte mich eben wirklich interessiert, ob es nicht eher eigentlich eine 5 sein müsste, weil du
natürlich
sagst ja auch,
sie das sein, aber so funktioniert ja Köln nicht. Du hast ja vielleicht Werner Wolf gehört, der hat schon wieder gesprochen und hat gesagt, jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus. Was soll jetzt noch schief gehen?
Also, hat er wirklich gesagt?
Ja, im Geist überschwang der Emotionen hat er gesagt, jetzt haben wir alles durch quasi.
Oh
ich
Gott,
glaube, um ihm jetzt nicht Unrecht zu tun, er meinte, jetzt haben wir alles erlebt. Also jetzt haben wir alles wieder einmal durchgespielt. Hat er nur sehr unglücklich formuliert, so dass es halt dann ja auch sogar im Doppelpass gelandet ist, die Aussage. Und da war Stefan Effenberg für großes Kopfschütteln gesorgt hat.
Aber hat sogar die harten journalistischen Tore des Doppelpasses passiert, diese Aussage.
Absolut.
Das ist natürlich
krass. Ja, das muss man erstmal schaffen. Aber ich glaube, der Kölner an sich ist schon optimistisch genug, um zu sagen, wir gewinnen auf jeden Fall entgegen aller Wahrscheinlichkeiten in Heidenheim. Und was dann Freiburg gegen Union macht, können wir halt nicht beeinflussen. Das ist ja schon mal mehr Zuversicht, als man der gesamten Saison und der Tabellenlage abgewinnen würde. Deswegen würde ich realistisch schon so eine 7,3 geben von der Stimmung her.
Stark, okay. Ist gerne genommen. Als nächstes im Stimmungsranking hätte ich ja gedacht, Stefan, also bei Mainz 05 muss die Stimmung ja fantastisch sein, weil man ja auch tatsächlich ein Wechselspiel merkt aus guter Stimmung auf den Rängen, guter Leistung auf dem Rasen. Henne-Ei-Frage, man kann nicht so genau sagen, was war zuerst da? Eigentlich kann man schon sagen, Bo Henriksen war zuerst da, der quasi schon vor dem ersten Spiel gesagt hat, so Leute, also ich weiß, hier ist doch gerade aufwärmen, aber ich erwarte mir später sehr gute Stimmung von den Rängen. Und es wurde eine self-fulfilling Prophecy. Also die Gemengelage, die emotionale in Mainz 05 ist wahrscheinlich bei Team und Umfeld gerade sehr gut.
Da würde ich wirklich sagen, 10 von 10. Gerade jetzt nach dem Dortmund-Spiel natürlich. Christian Heidel hat heute in einem Interview gesagt, 7.000 bis 10.000 Mainzer wollen nach Wolfsburg mitfahren. Da gäbe es so viele Anfragen. Dürfte auch in Wolfsburg möglich sein. Da ist jetzt die Motivation am letzten Spiel auch nicht mehr so hoch, eventuell. Mal gucken, wie viel es dann wirklich werden. Ja, was Bo Henriksen hingekriegt hat, ich kann es mir auch irgendwie rational nicht erklären. Ich gucke nicht so viele Pressekonferenzen, weil ich mir denke, so viel Neues gibt's da eigentlich selten. Aber er hat das ganze Umfeld, so wie ich es mitbekomme, auch angezündet. Alle Fans, eine Stunde vor Anpfiff, das Stadion ist noch von allen Sitzplätzen her leer und er rennt rein wie so ein Wahnsinniger und die Stehplätze sind da. Und ja, stehen auf eben diesen verrückten Bo.
Dennis, du wolltest was fragen.
Ja, da würde ich ganz gerne mal kurz reinfragen, wenn ich darf. Ich frage mich nämlich jetzt schon eine ganze Zeit, wenn ich Mainz so aus der Ferne beobachte, wie viel ist da wirklich der Trainereffekt durch den verrückten Bo und wie viel ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass halt er wieder Zugriff auf Johnny Burkhardt und auf Hansje Olsen hat und dass einfach dadurch auch so eine neue Situation in der Mannschaft entstanden ist.
Das wird bestimmt einen großen Einfluss haben. Ich habe mir die Aufstellung letztens nochmal, also von Dortmund angeschaut. Johnny Burkhardt hat ja, glaube ich, im November schon sein Debüt gegeben. Also, dass er wieder da ist, noch im Vollbesitz seiner Kräfte. Das ist ja auch schon unter Siebert der Fall gewesen. Bo Henriksen kam zum Rosenmontag. Ich glaube, Mitte Februar war das. Also, er war schon länger da, auch wieder als Stammspieler, der auch durchspielt. Hanke Olsen als in der Verteidigung auch ein wichtiger Mann, gar keine Frage. Aber auch ohne ihn ging es eigentlich ziemlich gut unter Siebert mit relativ wenig Gegentoren, abgesehen von dem 8-1 gegen Bayern. Also die Personalien haben großen Einfluss, vor allem Amiri. Aber ich denke, die Motivation, die Bo Henriksen reingebracht hat und die auch durch Ergebnisse untermauert wurde, die haben halt im Gesamtpaket dafür gesorgt, dass Mainz da ist, wo es ist.
Er ist halt auch das sichtbare Gesicht dieser guten Laune nach außen hin. Und vielleicht hat das auch den Spielern eine Freiheit gegeben, wird wahrscheinlich nie so wirklich zu beantworten sein. Aber dadurch, dass sich auch viel auf Bo Henriksen konzentriert hat und auf seine Sprüche und markigen Ansagen und so weiter, haben wir ja alles auch im Schwerpunkt damals aufgearbeitet. Vielleicht hat das auch dazu geholfen, wenn der Trainer so oft öffentlich sagt, hey, ich will, dass wir mutig spielen, ich will, dass wir Fehler machen. Vielleicht ist es dann auch wirklich einfacher, es zu tun und dann eben einen lebensbejahenden Fußball zu spielen, anders als so manch anderer Bundesligist, der da so unten drin hängt.
Aber du brauchst auch die Ergebnisse dafür und die hattest du im ersten Spiel unter Bo und ich denke mal, wenn du die nicht hättest, du spielst gegen Augsburg, das war, glaube ich, das Spiel mit den wenigsten Zuschauern in diesem Jahr bei Mainz mit so 24.000. Wenn du da irgendwie trostlos 0-0 spielst und dann spielst du gegen Leverkusen und verlierst da obligatorisch. Ich glaube, danach kam dann schon Bayern. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das hätte dann auch in die Hose gehen können, von der Stimmung her.
Ja, es kam noch Gladbach dazwischen, aber Gladbach ist eine Mannschaft ohne Eigenschaften. Deswegen erinnert mich man sich an Spiele gegen Gladbach nicht mehr. Till, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, ich glaube von draußen, also zumindest von außen auf Mainz geblickt, ist der Henriksen ja auch einfach ein anderer Typ als seine Vorgänger. Also Svensson, glaube ich, mehr, also auch viel Energie reingebracht, aber eher so ein bisschen wütende Energie, wenn ich mich erinnere, wie er so am Spielhöhtrand drauf war. Das wird sich wahrscheinlich auf die Mannschaft auch, hinter den verschlossenen Türen wahrscheinlich auch nicht anders groß anders gewesen sein. Und der Siebert, der wirkte für mich immer so ein bisschen überfordert, aber jedenfalls nicht wie einer, der in so einer Situation wie dem Abstiegskampf quasi mit seinem Charakter auch irgendwie was Neues reinbringt. Und vielleicht war deswegen Henriksen auch einfach so ein gutes Beispiel für den Trainerwechsel, wie man die Kultur vielleicht in der Mannschaft und so auch verändern kann. Also ich meine, Union hat ja was Ähnliches probiert mit einem ganz anderen Typen, aber von Urs Fischer, der war schon auch relativ streng, aber auch dafür bekannt, dass er mit seinen Spielern ganz gut auskam, hat man einen Trainer geholt mit Bielica, der schon in der ersten Pressekonferenz gesagt hat, er sei ein Soldat des Vereins und ja auch für seinen straffen und militärischen Führungsstil nicht ganz so beliebt gewesen ist bei manchen Spielern, bei anderen schon. Und das hat ja zumindest auch eine Weile funktioniert, dass man einfach dann mit einer anderen Art und Weise Ergebnisse geholt hat. Vielleicht war es in Mainz ähnlich, nur halt ja mit einem positiveren Typ, der dann auch so Spieler wie Gruda, wie Burkhardt und Amiri, die ja auch einfach gern so nach vorne Fußball spielen, vielleicht auch ein bisschen mehr befreien konnte. Aber das kann Stefan ja mal einschätzen, was er darüber denkt.
Also er redet wirklich alle Spieler stark, ob sie jetzt wirklich Stammspieler sind oder ob sie auf der Ersatzbank sind. Ich erinnere mich jetzt daran, gegen Bayern war, ich weiß nicht mehr, wer gesperrt war, aber Tom Kraus musste da auf der 6 spielen und er hatte ihn vor dem Spiel sehr stark in den Himmel gelobt, wie er im Training vorangeht und da hat es jetzt nicht so gut funktioniert mit dem hinten dicht halten, aber dass jeder Spieler, Ajorg, Onisivo, Wittmer, der als Kapitän erst jetzt wieder durch die Sperre von Mvene in der Startelf steht, dass er alle irgendwie mit ins Boot bekommt und motiviert kriegt, die eigenen Stärken der Spieler freisetzt. Gruselig, wie er das hinbekommen hat.
Ja, vielleicht, ich meine, ist von außen schwer zu beurteilen, aber vom Eindruck her, den Bo Svensson in seiner Endphase bei Mainz 05 gemacht hat, hatte man auch den Eindruck, dass die Energie vielleicht auch nicht immer vom Trainer dann noch vorgelebt wurde. Dass es zwar noch gesagt wurde, aber du musst ja auch selber der Typ sein. Und das ist Bo Svensson eigentlich. Vielleicht war aber diese Zeit in Mainz 05 so fordernd und auch vielleicht physisch, mental, ich weiß es nicht, dass es dann nicht mehr vorgelebt werden konnte. Und das macht halt natürlich Bo Henriksen. Und dann kannst du kurzfristig auch diesen Pep Guardiola, ich möchte 1000 Dantes Ansatz fahren und erstmal jeden loben. Das fällt dir dann kurzfristig nicht vor die Füße. Langfristig ist natürlich interessant. Ich finde, langfristig stellen sich auch immer noch Fragen bei Mainz 05, was sich denn eigentlich verändert hat, taktisch und so weiter, was der Bo Henriksen eigentlich so in petto noch hat. Er braucht es nur aktuell nicht. Vielleicht ist das auch die Frage. Aber ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt dann so die Trainer ganz gut einordnen können. Also wütende Energie, Bo Svensson, das ist Slipknot, dann positive Energie, das ist irgendein Power Metal, keine Ahnung, Gamma Ray oder irgendwie sowas, weiß nicht, wie gut ihr euch im Metal auskennt. Dann haben wir den.
Er hört kein Metal, das hat er schon mal gesagt in der Pressekonferenz. Das konnte ich mir merken.
Sehr gut. Dann haben wir den Soldatentrainer, das muss natürlich Sabaton sein, die alten Militaristen. Jetzt ist die Frage, Philipp, ich weiß nicht, ob du im Metal überhaupt irgendwie beheimatet bist, aber wer ist Heiko Butscher? Und wie blickst du denn jetzt auch angesichts dessen, was wir hier gerade gehört haben über die Trainerwechseleffekte, jetzt mit ein bisschen mehr Abstand auf das, was wir damals besprochen haben, den Wechsel von Thomas Letsch hin zu Heiko Butscher.
Bochum hört man Grönemeyer weit weg von Metal. ich glaube, bei Heiko Butscher ist es so, dass es jetzt, der VfL hatte sich ja so den Impuls von außen ursprünglich erhofft oder ohnehin erstmal einen Impuls nach dem Wechsel von Thomas Letsch oder nach der Freistellung von Thomas Letsch, weil er zunehmend ratloser wirkte, eben auch nicht mehr diese Energie hatte, die er gerade in der vergangenen Saison ausgestrahlt hat, die er dann auch zum Klassenerhalt geführt hat. Und Heiko Butscher kennt den Verein ja schon seit vielen Jahren und ist, ich würde sagen, auch eher etwas ruhiger an der Seitenlinie. Ganz bemerkenswert finde ich, wie weit die Mannschaft auch ins Coaching eingreift. Also gerade Manuel Riemann, das ist ja für alle Zuschauer sichtbar, wie oft Manuel Riemann ja wirklich die Mannschaft mitcoacht. Aus meiner Sicht ist er so eine Art heimlicher Co-Trainer mittlerweile. Kommuniziert ja, in Berlin war das besonders zu beobachten, während des Spiels mit dem Co-Trainer, mit Marc-André Kruska. Kruska lief hinter das Tor von Riemann und die beiden sprachen nach dem ersten Gegentor miteinander. Insofern ist das so eine Symbiose aus Trainer, Interimstrainer Heiko Butscher und der Mannschaft, die eben aufgrund ihrer Erfahrung auch viel mitcoacht. Also ich glaube, das ist in Bochum gerade auch eine besondere Konstellation, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Clubs.
Erinnert ein bisschen an Prinz Boateng unter Felix Magath, der quasi alleine die Relegation gewonnen hat. Dafür kann sich Felix Magath jetzt bei allen Vereinen wieder anbieten. Ich habe heute Morgen in der Sendung den Satz getätigt, hinter dem ich auch stehe, dass ich immer noch nicht überzeugt bin von diesem Wechsel weg von Thomas Letsch. Das soll nichts gegen Heiko Butscher sein, sondern weil ich keine nennenswerten, wirklich markanten Veränderungen sehe jetzt unter Heiko Butscher. Natürlich haben sich aber manche Ergebnisse gedreht. Also man kann da auch gegen argumentieren und zum Beispiel die sehr defensiven Auswechslungen von Thomas Letsch, die wurden dann auch gleich wieder von einigen Kommentierenden genannt. Wie würdest du denn jetzt darauf blicken? Glaubst du, sowas wäre auch unter Thomas Letsch möglich gewesen, jetzt diese zwei Siege, die man da vor allem geholt hat, gegen Hoffenheim und bei Union?
Sicherlich. Der Trend war eben aber sehr negativ, sodass ich schon verstehen konnte, dass die Verantwortlichen diesen Impuls oder diesen Impuls allein durch den Trainerwechsel setzen wollten. Sehr hypothetisch jetzt natürlich zu überlegen, ob es die Erfolge in Berlin zu Hause gegen Hoffenheim auch unter Thomas Letsch gegeben hätte, weil es da vorher eben 6 Spiele mit nur 2 Punkten gab. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das unter Thomas Letsch dann auch wieder funktioniert hätte. Aber diese Frage werden wir nie abschließend beantworten können. Ich glaube, dass Thomas Letsch generell gut zum VfL Bochum gepasst hat und sich alle Beteiligten auch mehr Kontinuität auf dem Trainerposten gewünscht hätten und es eigentlich lange Zeit so eine Art Perfect Match war zwischen Thomas Letsch und dem VfL. Und jetzt muss ja im Hintergrund auch schon die Suche nach einem neuen Trainer laufen. Bei Heiko Butscher zeichnet sich eher ab, dass er in der neuen Saison dann die U21, die neue und reaktivierte U21 übernehmen wird, sodass es dann auch einen neuen Cheftrainer braucht.
Das alle, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es Ralf Rangnick sagt, also ÖFB reizt mich nicht, ich komme zum VfL Bochum. Das wäre das lustigste Szenario, das ich mir vorstellen könnte, vielleicht aber nicht das realistischste. Aber wo auf der Skala von 0 bis 10 würdest du dann Stimmung bei Team und Umfeld dann gerade bei Bochum sehen?
Oh, einige Fans liegen da, glaube ich, bei 0 von 10 und andere bei 10 von 10. Also das schwankt hier sehr und ist natürlich immer geprägt von dem zurückliegenden Ergebnis, jetzt von der 0-5 Niederlage gegen Leverkusen. Ich würde irgendwo sagen bei 6 oder 7, weil letzten Endes braucht es in Anführungsstrichen nur einen Punkt gegen Bremen. Der VfL ist ein tabellarisch betrachtet in der besten Ausgangssituation und gerade die beiden Siege gegen Hoffenheim und Berlin haben schon wieder viel Hoffnung zurückgebracht hier nach Bochum. Von daher glaube ich, einige sind sehr pessimistisch und auch sehr angespannt, was ich aber auch nachvollziehen kann, weil wir wissen alle, der Fußball ist unberechenbar und nur weil der VfL jetzt auf Platz 14 steht, heißt das erstmal gar nichts. Das kann dann auch in 5 Tagen anders aussehen, aber ich glaube so generell, auch die Mannschaft hat die Zuversicht, dass das dann klappt, weil klar ist ja auch, es muss auf allen 3 Plätzen gegen den VfL laufen. Der VfL darf nicht in Bremen punkten, Mainz oder Wolfsburg muss gegen Mainz gewinnen und Union Berlin darf nicht gegen Freiburg siegen. Also insofern muss auf allen 3 Plätzen alles gegen den VfL laufen. Wir wissen alle, das kann passieren und das ist auch im Fußball schon passiert. Aber zumindest rein mathematisch ist der Klassenerhalt wahrscheinlicher als die Relegation.
Mhm. Darf ich eine ganz doofe Frage stellen? Es gab ja gerade diese Korrektur wegen des Torverhältnisses. Warum ist das jetzt genau egal? Also diese 5 Tore tun doch richtig weh, oder? Sehe ich das falsch vom Torverhältnis her?
Tun deshalb nicht weh, weil das Torverhältnis von Union Berlin und dem VfL, das war so nah beieinander, dass klar war, egal wie hoch der VfL gegen Leverkusen verliert, sollte er dann auch in Bremen verlieren, mit beispielsweise nur einem Torunterschied und Union mit nur einem Torunterschied gegen Freiburg gewinnen, wäre Union auf jeden Fall vor dem VfL platziert.
Also es war quasi ab dem 0-1 war es eigentlich klar, jetzt ist dann auch egal, ob 2-3-4, weil eben 2 Tore, und ich hatte es eben falsch gerechnet, 2 Tore ja sowieso sich verändern würden, wenn Union gewinnt und die 3 Punkte aufholt und Bochum verliert, dann muss es ja Minimum um 2 sich verschoben haben zueinander. So, ist die Konstellation. Also, wir halten fest, wir haben eine 7,3, wir haben eine 10 von 10, wir haben eine 6 bis 7 bei Bochum. Till, was haben wir jetzt denn bei Union, die ja seit dem 15. Spieltag nicht mehr auf einem der letzten drei Tabellenplätze gelegen haben, bei denen es auch vor einigen Spieltagen, ich glaube 9 Punkte Vorsprung hatte man das war halt bevor Köln seinen Lauf gestartet hat, man konnte sich schon halbwegs in Sicherheit wähnen. So, wo stehen wir jetzt dann stimmungstechnisch?
Ja, ich würde sagen, analog zur Formtabelle, die ja auch bei Union von allen vier Mannschaften, über die wir jetzt reden, die schlechteste ist, höchstens bei 2 von 10 Punkten, aber allerhöchstens. Also ich glaube, wirklich durch die Vereinsgremien, über Spieler, über Fans und auch das Trainerteam, ist man schon ziemlich resigniert, gerade auch, weil man lange, auch in den Wochen nach, also du hast ja gesagt, 9 Punkte Vorsprung, das war nach dem Sieg gegen Bremen im März, und da hat man gesagt, ja, und zwar klar, dass wir die Wochen danach nicht so viel punkten werden, aber dann kommen ja die Spiele gegen Bochum und Köln. Und jetzt hat man die beiden verloren, die Spiele, die man sich wochenlang zu den Endspielen so erkoren hat und wusste ja auch, wenn man mal ehrlich ist, gereicht hätte, 2-mal unentschieden zu spielen, da wird man wirklich enorm viel besser dastehen, weil ja auch die Gegner dadurch nicht gepunktet hätten. Mhm. Aber man verliert sie beide und dementsprechend ist auch die Stimmung jetzt wirklich nah am Tiefpunkt, würde ich behaupten.
Ja. Ich würde gerne dann, also 2 Fragen haben wir noch ganz am Schluss, müsst ihr prognostizieren, wie es ausgeht, aber ich würde jetzt einmal gerne den Fall durchspielen, dass es in die zweite Liga gehen würde, wobei man ja dazu sagen muss, wir sprechen hier einmal über einen direkten Abstiegsplatz, den 17. und über den Relegationsplatz, man hat ja noch 2 Spiele und in der Regel haben die Erstligisten da eine ganz gute Bilanz gegen die Zweitligisten, aber Till, fang du doch gerne mal an, was würde denn ein Abstieg für Union bedeuten, außer dass es natürlich ein bizarres Zusammentreffen von Champions League-Saison plus Abstieg in einer Saison wäre.
Ja, genau. Also das habe ich mir auch als erstes aufgeschrieben. Also man würde mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte nach den größten Transferausgaben überhaupt, nach einem historischen Höhenflug auch, ne, wo man Jahr für Jahr sich so gesteigert hat und keiner konnte es glauben, mit der Bruchlandung enden, die auch so wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Also ich kann mich an Nürnberg als Meister abgestiegen erinnern, aber auch schon mal ein Champions League-Teilnehmer so seitdem abgestiegen ist. Ich glaube, die Bild hat geschrieben, die schlimmste Bruchlandung seit 55 Jahren. Also es wäre schon einfach für die Geschichte schon fast schon wieder witzig, aber um mal auf die Fakten zu gucken quasi. Also der Stadionausbau, der bei Union ja ein großes Thema ist, nachdem man in den letzten Jahren über 60.000 Mitglieder gewachsen ist und nur pro Heimspiel nur ungefähr 20.000 Karten verkaufen kann, weil ja 2.000 an die Gäste Minimum gehen müssen. Der wäre erstmal nicht in Gefahr, der soll halbwegs finanziert sein. Da wartet man ja auch schon seit Jahren, man wollte ja sogar schon als Zweitligist ausbauen und konnte nicht, weil Verkehrskonzept und Co. da irgendwie seitdem im Weg stehen. Das heißt, diese infrastrukturellen Sachen sind eigentlich geregelt bei Union und würden in Gang gehen. Die finanzielle Entwicklung des Vereins würde natürlich trotzdem ausgebremst werden, weil man jetzt nach der 5. Bundesliga-Saison im nächsten Jahr zu den Mannschaften gehören würde, die 5 Jahre in der ersten Liga spielen und die volle Fernsehgeldsumme kriegen. Mhm. Und damit würde man auch einige Mannschaften jetzt nochmal überholen, selbst wenn man jetzt nur 15. oder 16. wird, sich der Relegation rettet. Das heißt, in der Hinsicht würde man auf jeden Fall verlieren. Und quasi das nächste Plateau, wie es Dirk Zingler immer nennt, könnte man jetzt nicht erklimmen, erreichen. Allerdings muss man auch sagen, in den letzten Jahren und gerade jetzt auch die Champions League-Saison, trotz der hohen Transferausgaben, hat dazu beigetragen, dass der Verein sich eigentlich grundlegend sanieren konnte. Also die haben jetzt positives Eigenkapital seit voriger Saison, was die Saison auch nochmal steigen wird. Es wird wieder ein Rekordergebnis geben wahrscheinlich. Das heißt, finanziell hat man sich auf jeden Fall extrem gesundet über die Bundesliga-Jahre und auch die Risiken, die man mit Risikokapital von Quatrex zum Beispiel angegangen ist, um aufzusteigen, die sind soweit aus der Welt geschafft. Ziel wäre sicher der direkte Wiederaufstieg, muss man sagen, nach den letzten Jahren. Also ich glaube, Union versteht sich jetzt nicht mehr als Zweitligist und auch nicht mehr als Fahrstuhlmannschaft, was ja ursprünglich mal so der Traum gewesen ist, sondern man sieht sich jetzt eigentlich schon als Bundesligist, der irgendwann auch wieder europäisch spielen will. Logisch, die Ansprüche sind gewachsen.
Ehrlich, ist das wirklich so?
Also ich würde sagen, nicht bei einem Fans, aber bei beim Vereinspräsidium, bei Zingler zum Beispiel und seinem Gremien, die wollen sicherlich wieder dahin, wo man mal war. Und wenn man jetzt sieht, was vor der Saison investiert wurde in die Mannschaft, dann hat man das ganz bestimmt nicht gemacht, um bis zum letzten Spieltag oder darüber hinaus gegen den Abstieg zu spielen oder abzusteigen. Das heißt, ich denke schon, dass man, wenn man wieder aufsteigen würde, sich auch schnell, also nicht offiziell, das machen die ja natürlich nie, aber sich auch schnell wieder andere Ziele setzen würde, als die Kasse zu halten. Da bin ich mir schon relativ sicher. Würde aber natürlich bedeuten, wenn man absteigt, dass der Umbruch im Kader und auf der Trainerposition noch größer ausfallen würde als sowieso, weil jetzt auch jetzt steht wahrscheinlich ein Umbruch ums Haus. Spieler wie Gosens zum Beispiel sind schon auf dem Absprung. Der wird aus Italien umworben von Bologna, die sich jetzt ja auch für die Champions League qualifiziert haben zum Beispiel und würde wahrscheinlich dann wieder gehen. Aber dann würde man auf jeden Fall auch Spieler wie Duki, Leite und Co., die ja sogar große Vereine auf der Interessentenliste oder auf der Liste haben. Leite zum Beispiel bei Leverkusen im Gespräch. Duki war auch bei verschiedenen italienischen Mannschaften schon länger im Gespräch. Die würden alle gehen. Damit würde man natürlich auch ein bisschen Geld einnehmen und man müsste sich dann halt ein neues Team aufbauen. Rund um Spieler wie Alyosha Kemlein, Eigengewächs, der war jetzt an St. Pauli ausgeliehen, die Rückrunde. Und hat da auch eine ganz gute Rolle gespielt, am Anfang zumindest. Und Andras Schäfer, der hat vor kurzem verlängert und wäre für die zweite Liga sicherlich auch ein herausragender Spieler. Das heißt, das wäre auf jeden Fall auch die Folge. Ja, so kann man es, glaube ich, abreißen. Achso, und eine Folge, die natürlich auch Bochum betrifft. Eigentlich ist man sich ja schon mit Kevin Stöger einig. Der kommt aber nur, wenn Union nicht absteigt. Das heißt, es würden einem auch Transfers durch die Lappen gehen, die die Mannschaft verstärken würden. Vielleicht hat Bochum dann ja nochmal eine Chance, ihn zu halten.
Ja, aber wirklich. Wobei.
Ja, wobei ich glaube, dass Kevin Stöger nach dieser wirklich sehr, sehr starken Saison nicht nur seine Tore, seine Vorlagen ragend aus der Statistik heraus, sondern viele weitere Werte. Ich glaube, der hat da noch weitere Optionen über zwei Abstiegskandidaten hinausgehend.
Ja, das sollte klar sein. Also, wenn der zur Union kommen würde, wird das auch nächste Saison ein ganz anderes, meiner Meinung nach, auch verbessertes Team sein, egal was da sonst noch so passiert, weil gerade so ein Spieler fehlt, aber naja, abwarten, ne? auch er wird wahrscheinlich mitfiebern, nachdem er sich ja offenbar schon für den Wechsel zur Union interessiert.
Ja, wenn er dafür noch Zeit hat, wir werden ja gleich noch über die Szenarien am 34. Spieltag sprechen. Das heißt, Union, wenn es runter ginge, selbst wenn man eine Fahrstuhlmannschaft werden würde, es wäre ein goldener Fahrstuhl inzwischen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Wirtschaftlich hat sich da einfach sehr, sehr viel getan. Ich würde die These aufstellen, Dennis, dass der FC da das krasse Gegenbeispiel hier in dieser Runde ist. Denn nicht nur hat man kein Geld, sondern man hat auch keine Möglichkeit, Spieler zu transferieren. Zumindest in der Sommertransferperiode noch und gleichzeitig ja auch die schlechteste Ausgangslage. Was würde es für den FC bedeuten, abzusteigen?
Ja, ich glaube, es wäre auf ganz vielen Ebenen der größte anzunehmende Unfall, den man als erster FC Köln jetzt haben kann dieses Jahr. Also nicht nur, dass das einfach ein ganz schlimmes Szenario für jeden Fan wäre. Leverkusen wird Meister, gewinnt gegebenenfalls das Triple oder zumindest zwei Titel. Düsseldorf steigt gegebenenfalls auf. Unser Sieg gegen Union hat auch noch Gladbach in der Liga drin gehalten. Und wir dümpeln in der zweiten Liga. Also allein aus der Hinsicht wäre schon schlecht. Aber gerade auch, wenn man sich die wirtschaftlichen Kennzahlen und so anguckt, 40 Millionen weniger Einnahmen für einen Verein, der ohnehin schon kein Geld hat. Dazu kommt natürlich auch, dass ich nicht weiß, ob in der zweiten Liga immer noch bedingungslos so dieser Umsatz generiert wird, der pro Spieltag generiert werden wird. Wir sind zwar Jeck, aber kriegt man Müngersdorf wirklich ausverkauft gegen Elversberg oder gegen Preußen Münster oder so? Muss man gucken, wird man sehen. Das ist, glaube ich, noch der geringste Faktor. Aber dazu kommt eben auch einfach der sportliche Aderlass. Also wenn sich hier meine Mitstreiter mal fragen würden, welche Spieler vom 1. FC Köln hätte ich denn gerne nächstes Jahr in meiner Mannschaft? Da fallen mir jetzt ja nicht unbedingt 20 Stück auf einmal ein. Aber wahrscheinlich würde man sagen. Ja, Chabot, genau. Schwäbe, Hübers und vielleicht, wenn er gesund ist, Marc Uth, eventuell noch Davy Selke. Jetzt darf man genau raten, welche fünf Spieler haben denn entweder keinen gültigen Vertrag für die zweite Liga oder eine Abstiegsklausel im Falle des Abstieges. Das sind genau die fünf. Ne? Also irgendwer wird ein Schnäppchen machen mit Chabot und wird den für einen marktunüblichen Preis wahrscheinlich bekommen, wenn wir absteigen. Man munkelt, es sei der VfB Stuttgart. Davy Selke hat gar keinen Vertrag für die zweite Liga, Marc Uth auch nicht. Das heißt, die beiden werden erstmal ablösefrei zu haben. Und das ist ja vielleicht dann so ein Fall, wo irgendein Verein sagt, jetzt war der Selke vielleicht viel verletzt, aber für ablösefrei ist das Risiko ja überschaubar. Den holen wir uns. Er hat angeblich auch schon Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen, wo man natürlich viel Geld verdienen kann. Also der Einzige, der da überhaupt für Torgefahr sorgen kann, ist wahrscheinlich dann weg. Da kann man davon ausgehen. Schwebe sieht sich auch nicht in der zweiten Liga. Und dann wird das alles schon sehr, sehr eng. Also da muss man gucken, die irgendwie alle, die ich gerade genannt habe, aus Bordmitteln zu ersetzen. Dejan Ljubicic, über den wir noch gar nicht geredet haben, der hat auch die Rückrunde überhaupt gar keine Rolle gespielt, ist dauernd krank irgendwie, wird auch nicht mit in die zweite Liga gehen. Max Finkgräf hat sogar schon durchblicken lassen, sich vielleicht nicht unbedingt als Zweitligaspieler beim 1. FC Köln zu sehen. Und dann wird das alles schon sehr, sehr dünn, was da noch auflaufen kann. Dann muss man hoffen, dass die Spieler, die jetzt gerade ausgeliehen sind, ich denke da vor allen Dingen an Marvin Obotz, der mit Essen gerade die dritte Liga klein gebombt hat, ob der vielleicht in der zweiten Liga ein bisschen besser zurechtkäme als jetzt in der Bundesliga, wenn er zurückkommt. Tim Lemperle war Stammspieler bei Fürth, hat zwar auch nicht den großen Output gehabt, was Tore angeht, aber zumindest wichtig für die Offensive, um da jedes Spiel zu starten. Jonas Orbich als Torwart hat, glaube ich, in Fürth eine sehr, sehr gute Visitenkarte abgegeben. Da machen wir noch am wenigsten Sorgen. Aber alleine die Innenverteidigung, ne? Kilian hat ja auch noch einen Kreuzbandriss, kommen wir auch noch hinzu. Das heißt, du spielst dann im Worst Case mit einem Jugendspieler namens Elias Batatukanda, den vielleicht noch keiner von euch gehört hat, und Dominik Heinz. Und das ist es. Dahinter ist kein anderer mehr. Da kannst du nur noch irgendwen positionsfremd dahinstellen. Der Vertrag von Benno Schmitz läuft aus, hat noch nicht verlängert. Also, das ist eine unheimlich schwere Aufgabe. Und man kann ja nicht mal Spieler für den Nachwuchsbereich verpflichten. Man darf ja bis runter zur, ich glaube, U13 keine Spieler holen. Mhm. Das heißt, man kann auch nicht von da irgendwie sagen, ich hole mir einen U21-Spieler und wenn der gut performt, dann ziehe ich den hoch in die erste Mannschaft oder so. Man kann also nur die nehmen, die schon da sind. Und selbst im Nachwuchsbereich laufen irgendwie 18 Verträge aus in der U21 und U19 zusammen addiert, von denen noch nicht viele verlängert worden sind, wo uns jetzt auch schon einige spannende Leute verlassen haben, die man mit Perspektive in der ersten Liga vielleicht, in der ersten Mannschaft vielleicht gesehen hätte. Also, ein Jump
kann zum Beispiel doch gar nicht sein. Warum wird denn nicht fast jeder Vertrag jetzt einfach verlängert? Weil Vertragsverlängerung ist ja okay im Jugendbereich. Und du kannst ja auch einen Case machen, wenn du jetzt einem Jugendspieler sagst, du bekommst eine Chance bei uns. Du kannst, egal ob erste Liga oder zweite Liga, du kannst in der ersten Mannschaft spielen. Das ist ja das Ziel von diesen Spielern. In aller Regel haben die doch kein besseres Angebot. Also die haben doch keinen Erstligisten, der ihnen sagt, bei uns spielst du auf jeden Fall. Warum hat man denn da nicht schon mit viel, viel mehr Spielern verlängert? Also dass diese auslaufenden Verträge und so weiter, das wusste ich, ich hatte es nur wieder vergessen und du hast mir jetzt wieder in Erinnerung zurückgerufen. Aber das kann doch eigentlich, also warum läuft denn der FC sehenden Auges hier in ein richtig übles Szenario hinein?
Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach so beantworten mit einer plausiblen Antwort. Es ist ja schon so losgegangen, dass man sich gar nicht transfertechnisch auf die Transfersperre vorbereitet hat. Ja, und genau. Eben auch ne, mit auslaufenden Verträgen in die Saison gegangen ist, in der man ja mit der Transfersperre realistisch gesehen hätte rechnen müssen eigentlich. Hat man nicht getan. Es gibt ein paar Spieler, die halten sich selber, glaube ich, für ein bisschen besser, als sie sind. Zum Beispiel Justin Diehl, der ja wohl anscheinend glaubt, er würde beim VfB Stuttgart irgendwie auf mehr Einsatzzeiten kommen als in Köln. Kann er gerne glauben. Ich würde tippen, wir sehen die zweiten Liga bei irgendeinem Ausleihverein dann wieder nächstes Jahr. Es gibt aber auch andere, die haben vielleicht in der Ära Baumgart ein bisschen das Zutrauen verloren, den Durchbruch zu schaffen. Weil Baumgart hat sich schon sehr als, ich sag mal, als Gatekeeper verstanden, der junge Spieler wirklich nur eingesetzt hat, wenn er irgendwie keine andere Wahl hatte. Und wenn sie maximal so einen Körperbau hatten wie Erik Martel, dann hat er sie mal eingesetzt. Aber Max Finkgräf hätte seinen Durchbruch unter Baumgart nicht geschafft. Und so ein Justin Diehl hat gar keine Rolle gespielt. Der war aussortiert worden von Baumgart. Mhm. Und vielleicht haben da auch viele Spieler gesagt, solange der da ist, verlängere ich erstmal nicht. Und haben dann parallel aber auch schon sich geistig vielleicht von Köln verabschiedet und vielleicht auch schon andere Angebote bekommen von Vereinen, die da so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Gerade hier im Rheinland ist man ja dann sehr gut vernetzt und guckt, welche Jugendspieler bei anderen Vereinen gut durchstarten. Aber ich denke mir auch, du hast keine besseren Chancen, jemals irgendwo Stammplatz dir zu holen, als beim FC, der keine Spieler holen kann. Das Beispiel Finkgräfe zeigt, wie schnell man schaffen kann. Jan Thielmann ist ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der super viele Spiele für uns gemacht hat. Es wäre einfach gewesen. Aber ich glaube auch, wir müssen irgendwann mal anfangen, kritisch auf die Rolle zu gucken vom NLZ-Leiter Lukas Berg. Das ist ein ganz, ganz junger Mann. Der ist, ich glaube, unter 30, um mir nicht Unrecht zu tun. Der hat als Praktikant auf der Geschäftsstelle angefangen und ist dann aus Gründen, die ich wirklich nicht erklären kann, zum NLZ-Leiter befördert worden. Wo ich mir denke, das ist so eine wichtige neuralgische Stelle, setze doch einen, der vielleicht ein bisschen väterlicher ist. Irgendein Erich Rutemüller oder was damals Frank Schäfer gewesen ist, der zurück in den Verein jetzt kehrt. jemanden, der so Spieler auch mal ein bisschen in den Arm nehmen kann, so junge Nachwuchsspieler, denen sagt, komm Junge, der Baumgart ist vielleicht auch nicht ewig unser Trainer, halt mal die Füße still, bleib mal ein bisschen bei dir, du kriegst deine Chance hier bei uns. Und da jemanden hinzusetzen, der vielleicht auch nicht die allerbeste Kommunikation mit Beratern hat, das zumindest hat Pierre Najomp und sein Berater ihm vorgeworfen und auch Justin Deal und sein Berater. Vielleicht ist das auch eine Position, auf die man doch mal sehr kritisch gucken müsste als erster FC Köln.
Ja. Also, der Royal wird.
Das war jetzt die kurze Antwort.
Ja, und das Best-Case-Szenario ist gerade eine Relegation gegen Düsseldorf. Also, ja. Das ist ja wirklich so schlimm, steht's um den FC.
Ja, ich meine, alle Probleme, die ich gerade gesagt habe, sind in der ersten Liga auch da. Nur halt in der ersten Liga, nicht in der zweiten.
Ja, klar, genau, eben mit anderer Einnahmenseite. Ja. Ich vermute, Stefan, und da muss ich mich ja jetzt, da muss ich ja das Fenster nicht mal aufmachen, um mich rauszulehnen, dass die Situation bei Mainz selbst im Fall eines Abstiegs positiver wäre.
Positiver wäre sie auf jeden Fall, aber ich glaube, sie wäre trotzdem nicht so, als dass ich mich hinstellen würde und sagen würde, wir steigen direkt wieder auf. Im Kicker hat Christian Heidel gemeint, der Etat würde sich halbieren im Falle eines Abstieges. Und wenn ich mir die Aufstellung angucke gegen Dortmund, ich glaube, Vandenberg, Hanko Olsen, Barrero, Amiri, Kassi, Gruder, Burkhardt, ich glaube nicht, die werden in der zweiten Liga spielen. Die werden wir verkaufen müssen. Barrero wird uns zu 100% ablösefrei verlassen nach Benfica. Amiri hat keinen Vertrag für die zweite Liga und selbst wenn wir drin bleiben, soll die Eintracht ziemlich an ihm baggern. Wenn er möchte, kann er auch dann gegenüber einer Aufstiegsklausel dahin wechseln. Wäre auch dann ein harter Schlag natürlich rein sportlich. Und was zwangsläufig dann mit dem Abstieg einhergehen würde, ist, dass Vereine wie Bochum uns dann überholen, sportlich, wirtschaftlich, aber auch Heidenheim, wer weiß, wie sich Kiel und St. Pauli schlagen werden, also dass Mainz dann zu den Top 15, 16, 17, 18 der Deutschlands gehören, weiß ich da nicht mehr. Klar, wir haben den Vorteil, wir sind nicht so groß wie Hertha und Schalke und Hamburg, dass da ein gigantischer Druck ist, der allein dafür sorgen wird, dass im März, April die Nerven dann versagen werden. Aber ich wäre mir nicht so sicher, dass wir direkt als Erster mit 80 Punkten wieder aufsteigen werden. Mit einem neuen Kader.
Gut, die Sicherheit hat man ja eh nie. Till, du wolltest noch was fragen?
Ja, ich wollte fragen, wie es um die Mainzer Finanzen bestellt ist, weil die jetzt ja auch schon sehr lange in der Bundesliga spielen und dadurch, dass viele dieser Traditionsvereine, die auch lange in der Bundesliga gespielt haben, abgestiegen sind, ja auch in der Fernsehgeldtabelle zumindest ein bisschen weiter hochgerutscht sind, als sie wären, wenn Vereine wie Hamburg und Schalke und Co. das abrufen würden, was man sich da vorstellt. Also ich hatte mal den Eindruck, Mainz ist ziemlich gesund, auch durch die Verkäufe von Spielern wie Gervais oder Mateta oder so in den letzten Jahren. Und selber hat man, glaube ich, kaum hohe Summen ausgegeben. Deswegen wäre meine Frage, wie Mainz finanziell aufgestellt ist. Und genau.
Ich finde das immer schwer zu beantworten. Einerseits haben wir letztes Jahr keinen großen Abgang gehabt bis zum letzten Spieltag, wo wir dann auf einmal alternativlos Anton Stach verkaufen mussten für über 10 Millionen. Denke ich mir, wenn es alternativlos war, warum dann am letzten Spieltag, ohne dass wir irgendwie einen günstigeren Ersatz verpflichten konnten? Und Christian Heidel hat sich ja auch im Zuge des Investorendeals öffentlich auch so positioniert, dass wir das Mainz 05 das braucht und dass die Leute, die Fans, die dagegen sind, die sollen mal einen Vorschlag machen, wie die Alternativen dann aussehen wird. Dann wird es nicht eng, sondern super, super eng in der nächsten Saison mit der Planung. Gesund denke ich schon. Wir sind jetzt nicht großartig verschuldet, aber wir sind schon auf ja die erste Liga angewiesen, denke ich.
Es ist schon wirklich interessant. Selbst bei so langjährigen Erstliga-Beteiligten. Aber es ist ja klar, es ist auch der Fluch der guten Tat. Die besten Spieler werden halt dann rausgekauft oder können rausgekauft werden. Das ist schon wirklich eine besondere Situation. Und ähnlich ist die Situation ja auch in Bochum. Und da ist die Frage an Philipp, ja, was würde ein Abstieg für den VfL bedeuten?
Ja, es wäre natürlich ein großer Rückschlag nach drei Bundesliga-Jahren. Ilja Kecik, der Geschäftsführer, sagt immer so sinngemäß, jetzt fängt so langsam an, dass es spannend wird, dass sich der VfL in der Bundesliga etablieren kann, dass er langsam an der Umsatzmarke von 100 Millionen im Jahr kratzt. Also das vierte Bundesliga-Jahr wäre ein weiterer Schritt Richtung Bundesliga-Mittelfeld vielleicht sogar zumindest sich so Stück für Stück wieder zu etablieren. Das wäre auf jeden Fall ein herber Rückschlag, zumal eine verlorene Relegation ja eben auch emotional ein herber Rückschlag wäre. Die Zweitligasaison würde dann auch sehr früh starten, kurze Sommerpause, es müsste viel verändert werden, Trainerwechsel, okay, steht wahrscheinlich so oder so an, aber auch im Kader gibt es dann sehr viele Veränderungen. Ich glaube, der Stamm von 7, 8 wichtigen Leuten bliebe beisammen, Manuel Riemann im Tor, Kapitän Lucia im Mittelfeld. Ich gehe davon aus, dass dann auch Spieler wie Philipp Hofmann, Lukas Daschner bleiben würden. Das sind ja auch Spieler, die schon in der zweiten Liga nachgewiesen haben, dass sie da zu den Besseren gehören können. Insofern ein Stamm wäre da und die Leistungsträger jetzt aus der Bundeswehr, Kevin Stöger, Kevin Schlotterbeck, Takuma Asano, Patrick Osterhage würden ja wahrscheinlich sogar im Falle des Klassenerhalts wechseln. Insofern, was den Kader angeht, glaube ich, würde sich gar nicht so viel ändern durch den Abstieg. Natürlich müsste der VfL ein Regalfach tiefer greifen, was Neuzugänge angeht. Aber die Stimmung wäre natürlich logischerweise am Tiefpunkt und die Pause wäre extrem kurz. Die Relegation endet ja Ende Mai, 2 Monate später geht schon die Zweitligasaison los. Also das wäre, glaube ich, sehr problematisch und es wäre ein erheblicher Rückschlag in der gesamten Vereinsentwicklung beim VfL. Entsteht auch gerade abseits der Profis eine ganze Menge. Die U21 wird reaktiviert, startet in der Oberliga. Die Frauen sollen in diesem Jahr im Idealfall in die zweite Liga aufsteigen.
Relegation gegen Mainz haben wir da.
Ja, im Juni, genau. Und es gibt weitere Pläne, was das Nachwuchsleistungszentrum angeht, das ausgebaut werden soll. Das Ruhrstadion wird modernisiert. All das wird da nicht auf Eis liegen. Die Projekte werden weitergehen, aber einiges wird einfach in der zweiten Liga dann doch etwas komplizierter. Mhm.
Aber da haben wir schon jetzt pessimistischere Szenarien hier in dieser Runde gehört. Wir wissen ja auch noch nicht, wie es kommt. Das wissen wir jetzt erst in 3 Minuten, denn dann werdet ihr das felsenfest und 100%ig überzeugt vorhergesagt haben. Wir blicken jetzt voraus auf den 34. Spieltag. Da sehen wir ein Auswärtsspiel des VfL Bochums in Bremen. Wir sehen ein Auswärtsspiel des 1. FSV Mainz 05 in Wolfsburg. Wir sehen ein Heimspiel von Union Berlin gegen Freiburg und wir sehen ein Auswärtsspiel des 1. FC Köln in Heidenheim. 3-mal auswärts, 1-mal zu Hause. Ich würde fast sagen, wir beginnen mit der Situation desjenigen, der am schlechtesten dasteht aktuell. Das ist Dennis mit dem 1. FC Köln. Also nicht persönlich stehst du schlecht da. Du stehst natürlich ganz fantastisch da in dieser Runde. Aber der Verein, für den du hier quasi stellvertretend mit dabei bist. Was glaubst du? Was wird nach dem 34. Spieltag passiert sein?
Es gibt ja eine mannigfaltige Zahl an Szenarien. Mein Horrorszenario ist ja tatsächlich, dass der FC sogar 1-0 in Führung liegt, aber Union halt nur 1-0 hinten liegt gegen Freiburg und dann ja wirklich sagen kann, wir mauern jetzt. Wir mauern jetzt komplett durch. Freiburg führt 1-0, hat keinen Grund, irgendwie auf Sieg zu spielen. Und dass es dann sogar so eine Art Nicht-Angriffspakt geben könnte, so einen unausgesprochenen. Das sind alles so Szenarien, dieser letzte Spieltag mit seinen Irren und Wirren Rechenspielen.
Weil eben Union dann zwar auch 30 Punkte hätte, so wie der FC, aber das eben noch bessere Torverhältnis um ein Tor.
Der FC ja normalerweise keine 2 Tore in der Nachspielzeit schießt.
Aber kann denn Union überhaupt noch mauern? Till hat gerade schon das Gesicht verzogen.
Ja, Freiburg muss ja dann nicht mehr aufs 2-0 gehen. Also warum sollten die noch was machen? Ne? Die haben ja dann ihr Europa. Ja,
da musst du dir keine Platte machen. Union kriegt's auch hin, wenn der Gegner nicht angreift. Ja, und
vielleicht lädt.
Also ich meine, 3 gegen Köln kassieren. Nicht gegen dich, aber 3 gegen Köln zu kassieren ist schon Gladbach peinlich.
Ja, ich meine, dürft nie vergessen, ihr habt alle nicht gegen uns gewonnen hier. Ne? Also so schlecht können wir auch nicht sein. Irgendwas scheinen wir zu können. Nee, aber realistisches Szenario ist, dass der FC nicht in Heidenheim gewinnen wird und dann sind alle Rechenspiele eigentlich für uns vollkommen egal. Wir werden da vielleicht auch nicht verlieren. Ich glaube auch, dass Heidenheim vielleicht gar nicht unbedingt in diese Europa-Conference-League-Qualifikation möchte. Und vielleicht deswegen auch Frank Schmidt gesagt hat, das ist jetzt Tobi Eschers These, ich wiederhole die nur, gesagt hat, dass er die Operation da schon jetzt macht und nicht 3 Tage später. Und man vielleicht ganz happy wäre, wenn man nicht da irgendwie im Juli oder wann auch immer eine Qualifikation irgendwo in Ungarn spielen muss oder so. Deswegen glaube ich nicht, dass Heidenheim da wirklich so mit der letzten Konsequenz spielen wird. Wir tun uns aber trotz den Erfahrungen, die hier die Bochumer und die Union dagegen uns gemacht haben, ja schon auch noch schwer damit, was zu kreieren. Haben jetzt diesmal nicht Müngersdorf im Rücken, die uns pushen können. Also ich sehe noch nicht ganz, wie der FC da mit 2 Toren Unterschied gewinnen soll, um seine Hausaufgaben gemacht zu haben.
Also Frank Schmidt hat eine Sprunggelenksoperation, für alle diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Das ist die Operation.
Aber schon seit 30 Jahren oder so ausstehend. Also die ist jetzt nicht akut.
Genau, aber sie muss jetzt endlich mal gemacht werden. Das ist das, was man dazu gehört hat. Aber ja, der Zeitpunkt ist tatsächlich zumindest interessant. Also das ist die Ausgangslage für den FC. Tja, Union Till als einziges Team zu Hause. Die Heimbilanz ist besser als die Auswärtsbilanz, aber sowohl in der Heimtabelle als auch in der Auswärtstabelle liegt man auf Rang 16. Was geht gegen den SC Freiburg?
Also ich glaube, erstmal vielleicht macht Frank Schmidt die OP ja genau jetzt, dass er dann pünktlich zur Conference League Quali wieder fit ist, weil die haben gesagt, sonst verpasst er den Vorbereitungsstart. Also ich glaube schon, also auch ich habe Tim Kleindienst im Ton gehört und so, die haben schon ziemlich Bock jetzt alles aus der Saison rauszuholen in Heidenheim, aber das sollte Union nicht schocken, denn wenn Union sein Heimspiel gegen Freiburg gewinnt, das ist ja eigentlich die gute Nachricht, dann kann man nicht direkt absteigen, dann ist eigentlich völlig egal, was der SFC Köln macht und dann kann man sich auch noch berechtigte Hoffnungen machen, irgendwie noch so die Klasse zu halten, denn dann würde es ja reichen, wenn Mainz verliert oder wenn Bochum, wenn Mainz verliert und Bochum verliert. Einer von beiden muss verlieren, das ist die Situation, aber genau, dafür muss Union erstmal gewinnen und das ist ja das Problem in den letzten Wochen, dass das nicht gelingen will. Deswegen würde ich sagen, die Prognose, die ich abgebe, obwohl alles möglich ist, also Klassenhalt, Relegation und direkter Abstieg, ist, dass Union in die Relegation muss und ob sie es aus eigener Kraft schaffen, sich in die Relegation zu retten mit einem Unentschieden oder sich darauf verlassen, dass Heidenheim verliert, eher nach unten gucken wird als nach oben, weil was anderes gibt, glaube ich, gehen die letzten Wochen nicht her, gibt die Stimmung im Verein nicht her und das Einzige, was vielleicht ein bisschen ein Plus ist, ist, dass man an der alten Försterei spielen kann, wo auch die Fans ja durchaus auch mal ein Spiel verändern können, aber ob das so einer unkonzentrierten und ängstlichen Mannschaft auch hilft in dem Moment, ist dann auch die andere Frage. Ne? Von daher wird meine Prognose ist, Union muss in die Relegation und da wird man sehen, ob sich die individuelle Qualität im Kader, die es ja schon gibt, gegen Düsseldorf durchsetzt oder nicht.
Das lässt natürlich die anderen beiden Beteiligten aufatmen, aber es ist ja nur eine Prognose. Stefan, Mainz wird in Wolfsburg ein Heimspiel haben. Das kann man, glaube ich, so schon prognostizieren. Und wir haben ja gesehen, was Wolfsburg an diesem Spieltag geleistet hat. Das war wenig gegen einen auch sehr wenig leistenden FC Bayern. So ehrlich muss man sein, das war von beiden nicht gerade beeindruckend. Wird es Mainz 05 mit einem wehenden Auswärtssieg, mit wehenden Fahnen oder etwa mit einem schön herausgespielten Unentschieden oder mit einem 0:0? Es reicht ja auch ein Punkt. Wie wird es Mainz 05 bestreiten diesen 34. Spieltag?
Es spricht schon fast zu viel für uns, so dass es mich schon wieder nervös macht. Die haben noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Ja. Das ist die letzte Möglichkeit. Das ist, muss nochmal Zusatzmotivation sein. Ich denke, das wird wohin kriegen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und nicht irgendwie versuchen, okay, die anderen liegen schon hinten, also spielen wir auf 0:0. Wir haben schon mal ein Heimspiel auswärts ausgerufen in Hoffenheim vor 1,5 Jahren. Da waren irgendwie auch 10.000 also offiziell von der Marketingkampagne ausgerufen, wir machen Heimspiel in Hoffenheim. Ging schief, haben, glaube ich, 4-1 verloren und waren sehr schlecht. Da kommt jetzt auch eine Erinnerung hoch. Aber du musst das Spiel einfach, du musst es einfach gewinnen. Die Motivation der Spieler wird da sein, es endlich zu Ende zu bringen. Und deswegen denke ich, wir werden am Ende der Saison nicht 15., sondern 13., weil wir noch Bochum und Gladbach überholen.
Okay.
Ich muss auch sagen, wenn ich mir irgendeinen Gegner am letzten Spieltag wünschen dürfte, wäre das der VfL Wolfsburg, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das denke ich auch, aber dann ist meine Situation und vielleicht ist es ja dieses eine Mal anders.
Ja, ich würde mir da keine Sorgen machen. Da will sich keiner verletzen vor der EM oder vor der Sommerpause vom Urlaub. Ich glaube, da kann man mit ein bisschen Härte durchaus was reißen.
Chor regelt.
Ja, Chor regelt das, ja. Also ich würde auch sagen, Wolfsburg und Gladbach sind diejenigen, die sind wie so Hunde, die bellen dich an, aber die tun dir nichts. Also so kleine Schoßhündchen. Sie
Gladbach wünsche ich mir aber nicht. Gladbach würde ich mir nicht wünschen am letzten Spieltag. Ja. Also ich nicht, alle anderen schon.
Das glaube ich. Aber es ist halt schon interessant, dass Mainz 05 als Auswärtstabellenletzter da jetzt hinfährt. Andererseits hatte man auch in der letzten Saison jetzt zwar nicht eine identische schlechte Auswärtsbilanz, aber sie war schon ähnlich schlecht, bevor man dann zum BVB gefahren ist. Also mit 34. Spieltagen hat man ja auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Bleibt die Frage, Philipp, was würde Bochum gegen Werder Bremen gelingen können?
Ja, es reicht ja ein Punkt. Ich habe gestern auch zwei Spieler gefragt, ob sie es dann auch so angehen werden, dass sie auf diesen einen Punkt spielen. Sagten ja logischerweise, wie eigentlich jeder Fußballer dann antwortet, nein, natürlich spielen wir auf Sieg. Aber es kann natürlich auch die Konstellation geben, dass es lange 0-0 steht oder 1-1, 2-2 und der VfL am Ende versucht, dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Alle in Bochum wissen, das ist jetzt nicht die Paradedisziplin des VfL, ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Aber entscheidend wird sein, was der Mannschaft in Bremen gelingt. Und ich glaube, dann im nächsten Schritt muss man vor allem Richtung Berlin schauen. Gewinnt Union dort? Denn wenn Union auch nur einen Punkt holt, ist der VfL durch. Ich glaube, dass Mainz in Wolfsburg punkten wird, ist jetzt so mein persönliches Gefühl, wobei wir ja alle wissen, am letzten Spieltag passieren immer Dinge, die man gar nicht im Gefühl haben kann. Insofern erstmal in Bremen die eigenen Hausaufgaben erledigen, denn jetzt auch am zurückliegenden Wochenende hat man gesehen, man sollte sich nicht auf die Konkurrenz verlassen. Insofern Punkt in Bremen würde reichen. Ich kann Bremen gerade nicht so ganz einschätzen, wie die am letzten Spieltag nochmal an die Sache herangehen werden. Spielen im eigenen Stadion. Ich glaube, das ist für den VfL schon ein Nachteil, nicht an der Kastropper zu spielen. Mhm. Die Auswärtsbilanz ist auch nicht so gut. Gab nur zwei Auswärtssiege in dieser Saison und zu Hause nur vier Niederlagen. Insofern, das ist jetzt zumindest kein Vorteil, auswärts zu spielen. Und dann lassen wir uns mal überraschen.
Aber das heißt, unsere Prognose ist gerade, alles bleibt genauso, wie es jetzt ist. Ihr wisst doch, dass das nicht passieren wird. Also, das ist, also, ich würde mir als Bochum Sorgen machen. Also Union ist tatsächlich, ich glaube, Union gegen Freiburg ist das Schlüsselspiel, weil bei Köln ist sowieso klar, bei Köln müssen alle Sterne und sonstigen Dinge, egal an was man glaubt, alles muss quasi für den FC laufen, dass man da noch irgendwie eine Chance hat. Das hast du ja, Dennis, im Grunde ganz genauso beschrieben. Und da wissen wir, logischerweise ist diese Chance am kleinsten. Aber das, was Union zu Hause gegen Freiburg macht, also wenn ihr irgendein Spiel 90 Minuten in der Einzeloption guckt, wenn ihr nicht emotional involviert seid hier bei den anderen Vereinen, dann glaube ich, muss es dieses Spiel sein, egal wie schön oder hässlich es auch sein wird, denn das wird entscheiden. Aber ich bin gespannt, ob es wirklich so, da liegt noch was in der Luft. Stefan spürt schon was.
Ja, und zwar mache ich mir Gedanken, ich weiß nicht, ob ich den Rahmen jetzt ein bisschen sprenge, um die Relegation. Weil ich denke, Düsseldorf wird eine größere Herausforderung sein für den Erstligisten als frühere Relegation. Die wissen schon lange, dass sie, was heißt lange, ich denke, es ist schon länger klar, dass sehr wahrscheinlich ist, dass Düsseldorf Relegation spielen wird. Die können sich darauf mental vorbereiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich Düsseldorf gegen Köln oder Union durchsetzen wird. Ohne dass ich das jetzt irgendwie euch so angreifen möchte.
Aber wirklich, ey, da fliegen die Hände nach oben. Ihr könnt es nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Macht es jetzt unter euch aus.
Ja, die Frage ist ja, ist es ein Gewinn für den Verein, der als Bundesligist in die Relegation geht oder eben nicht? Also aus Bochumer Sicht wäre das ja eher ein Worst Case jetzt. Insofern wäre Düsseldorf dann natürlich schon in einem zumindest gewissen Vorteil, jetzt nicht rein, was die fußballerische Qualität angeht, sondern einfach mental, wenn der VfL jetzt noch von 14 auf 16 abstürzt, wäre das schon ein herber Rückschlag.
Also ich würde was dazu sagen, wie gut Düsseldorf ist. Ich glaube, nicht so gut wie Mannschaften aus Hamburg zum Beispiel aus den letzten beiden Jahren. Ich relativ viele Spiele gesehen habe, vor allem vorletztes Jahr die Hamburg-Mannschaft, die an Hertha gescheitert ist. Die war schon echt sehr gut und ich glaube nicht, dass Fortuna ähnlich stark ist, aber alle Fortuna-Fans können es gut zuhören und es ausschneiden. Sollte Union gegen die absteigen, dann freue ich mich auf eure Nachrichten.
Ich meine, für uns ist ja die Fallhöhe am höchsten gegen Düsseldorf, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, meiner Generation an Fan ist Fortuna Düsseldorf wahrscheinlich weitestgehend egal, weil wir selten aufeinander getroffen sind. Aber es gibt ja doch noch also sowohl lokale als auch historische Verbandungen. Ich darf ja als Kölner eigentlich gar nichts Positives über Düsseldorf sagen, tue ich jetzt aber trotzdem. Ich bin unheimlicher Fan von Daniel Thun als Trainer. Ich finde ihn unheimlich gut. Ich habe den schon in Osnabrück und auch hier in Hamburg verfolgt sozusagen und finde sehr, sehr gute Sachen aus relativ wenig. Also der HSV hat ihm, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit geben sollen, dann wäre da vielleicht auch ein bisschen mehr passiert als jetzt so. Und es wird halt darauf ankommen, ob man das gegen, also ob Cholles das schafft, Cholles Dinge gegen den Erstligisten zu machen. Das ist, glaube ich, die große Frage. Schafft man es irgendwie, den Westen in Düsseldorf auszuschalten, Cholles, und dann ist da, glaube ich, schon viel gewonnen. Aber die haben wirklich eine große Reife, eine große Konstanz unter Daniel Thun jetzt. Das ist auf jeden Fall schwerer als unsere Relegation damals gegen Kiel, würde ich mal behaupten, die aus so einer Corona-Nachholspielphase kamen und wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Also das ist schon eine große Hürde für den Erstligisten.
Also es wird spannend bleiben. Ich bin selber sehr gespannt auf den letzten Spieltag und ich danke euch vier nochmal sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Herzlichen Dank an Dennis K. Lennepe von Trotzdem hier und da könnt ihr natürlich auch reinhören, die neueste Folge mit Tobias Escher. Also das sind so viele Gründe, diese Folge zu hören. Ich werde es natürlich verlinken. Danke dir, lieber Dennis.
Sehr gerne.
Dann herzlichen Dank an Stefan Strunk. Wie immer hat sich bewahrheitet, hol jemand aus der Rasenfunk-Community und er wird liefern. Danke dir, lieber Stefan.
Danke, dass ich da sein durfte. Und kommt in den Discord, es ist lustig.
Es ist wirklich sehr lustig, ja. Ich lese da mehr mit, als ihr im Discord vielleicht manchmal denkt. Ich äußere mich nicht nur so häufig. Und dann ist noch Till Oppermann hier gewesen. Herzlichen Dank dafür, den wir natürlich dann anrufen werden, wenn es in der Relegation gegen Düsseldorf nicht geklappt hat. Till, danke, dass du hier warst.
Wir hören uns.
Und Philipp Rentsch war auch hier. Wie sehr man ihn gesehen haben wird, das weiß ich selbst erst nach Beenden dieser Aufnahme, aber gehört hat man dich in jedem Fall. Und das ist ja alles, was zählt. Philipp, lieben Dank, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung und entschuldigt die zwischendurch die technischen Probleme.
Das ist alles gar kein Problem. Zum Teil hat sie ja auch schon der Moderator versaut, aber das betrifft sowieso nur alle Zusehenden bei YouTube. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und herzlichen Dank für euren Support. In dieser Folge danke ich Sebastian, Patrick mit Y, Nokis, Wack-Team, Diesel Air, Frank Philipp, Christine M und Yannick.de. Sie alle haben uns unterstützt. Auf rasenfunk.de/supportersclub könnt ihr das tun, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist rein crowdfinanziert. Wir sind Werbe, Paywall und sponsorenfrei. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Macht mit noch bei der MVP-Abstimmung. Auch das werde ich verlinken in den Shownotes. Und dann bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.